wake up fine. Tell me that I'm alright.
Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst. Wir schreiben ja schon den Dezember. Wir sind schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen und ich denke mal, du auch. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass jeden Menschen, also jeden zweiten Menschen in seinem Leben eine Krebsdiagnose ereilt. Und dementsprechend gibt es diesen Podcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich würde jetzt kurz einmal ein bisschen spoilern. Und zwar, vielleicht hast du es schon gesehen, schau mal gerne auf Instagram vorbei. Da habe ich jeden Tag, wo ich ein Türchen öffne und jeden Tag spricht dort jemand anderes in einem kleinen Video zu dem Thema Mut, Kraft und Hoffnung. Also schau da sehr, sehr gerne vorbei. Und jetzt freue ich mich sehr auf meinen neuen Gast, den ich hier sitzen habe, denn heute geht es um das Thema Darmkrebs. Und zwar habe ich die liebe Christine hier sitzen, Chrissy genannt. Und Chrissy ist 25 Jahre alt und hatte 2019 die Erstdiagnose Darmkrebs mit direkt Lebermetastasen. Als ob das nicht schon schlimm genug ist, kam 2020 das Rezidiv in der Leber und seitdem hat Chrissy eine Antikörpertherapie. Sie hat mir aber eben erzählt, ja, ich bin aber mitten hier noch am Arbeiten und ich arbeite 40 Stunden in der Woche und mir fiel irgendwie schon gar nichts mehr ein und die Kinnlade runter, weil ich dachte mir so, okay, krass. Und Chrissy ist selber beim Zahnarzt. Sie ist nämlich Zahnarzthelferin bzw. zahnmedizinische Fachangestellte. Ich habe gerade noch mal schnell nachgeschaut. Und jetzt begrüße ich erstmal ganz, ganz herzlich die liebe Chrissy. Chrissy, es ist so schön, dass du da bist, dass du dir heute Zeit nimmst, uns ein bisschen mitnimmst auf deine Reise und erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf überhaupt.
Ja, sehr gerne. Also wie ich auch immer jede Woche betone, ohne eure Interviews würde es diesen Podcast gar nicht geben. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, dass ihr diesen Mut zusammennimmt, dass ihr auch diese Kraft habt, über dieses Thema zu sprechen, weil ich genau weiß, wie wichtig das ist, eben über Krebs zu sprechen, wie wichtig es ist, auch über verschiedene Krebsarten vor allem zu sprechen, weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen da draußen, denen es eben genauso geht. Und dann finde ich, sind genau diese Geschichten eben genau das, was die Menschen gerade brauchen in jeglichen Chemotherapien, in Bestrahlungen, wenn sie gerade die Diagnose bekommen haben. Aber nicht nur die Betroffenen, sondern vor allem auch die Angehörigen, die gar nicht so wissen, wie sie mit diesem Thema Krebs umgehen. Aber Chrissy, jetzt zu dir, zu deiner Geschichte. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Vergangenheit. Wo standest du gerade, als 2019 die Diagnose Darmkrebs kam? Was war gerade bei dir los?
Also, oh je, das ist schon so lange her. Ich muss sagen, in dem Jahr war ich sehr viel unterwegs. Und zwar, ich war wirklich jedes Wochenende feiern, ich war viel im Urlaub, ich war halt einfach so eine Partymaus, muss ich sagen.
Verständlich.
Und ja, sogar an dem Wochenende, bevor ich die Diagnose bekam, war ich noch auf dem Oktoberfest mit meinen damaligen Arbeitskollegen und ja, dann 3 Tage später stand ich dann auf einmal da mit der Diagnose Krebs.
Wow.
Das war so, ja. Okay. Ja, das war krass.
Also so mitten aus dem Leben gegriffen, hätte ich beinahe gesagt.
Genau, es war mitten, also meine Welt hat in dem Moment aufgehört zu drehen.
Ja, absolut.
Die stand einfach still.
Ja. Kannst du uns sagen, wie du es erfahren hast?
Also ich hatte Blut im Stuhl damals und eine Woche vorher hatte ich auch so Schmerzen an der Leber, also an der Seite. Und dann war ich auch bei meinem Hausarzt, der meinte aber, dass sich da irgendwas entzündet hat vom Stehen am Stuhl bei den Patienten. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, verständlich, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann ging das auch wieder. Und dann, wie gesagt, kam halt dieses Blut dazu. Und da habe ich mir aber auch noch nichts Böses gedacht, weil wer rechnet mit 21 mit Krebs? vor allem Darmkrebs, das hört man ja eigentlich, fängt erst ab 50 an,
ja, genau.
Ist so typisch. Mhm. Genau, und dann war ich wieder bei meinem Hausarzt und der hat Ultraschall gemacht und dies und das und hat nichts gefunden und meinte dann so, ja, geh am Montag bitte mal ins Krankenhaus und lass dich untersuchen. Mhm. Und dann war ich halt dort in der Notaufnahme und die haben auch verschiedene Tests gemacht, meinten dann aber, so an sich sehen sie nichts. Ich muss eine Darmspiegelung machen. Ja, und da wurde dann halt eine Probe entnommen und das war halt der Tumor.
Hm. Wow.
Genau.
Krass.
Ja.
Okay.
Ja, und das, also das Schlimme war für mich dann auch noch, dass ich ohne meine Eltern dort war.
Hm.
Also die Diagnose habe ich komplett alleine bekommen von meiner Ärztin. Und das war auch wieder so.
Warum?
Also die waren, es hieß eigentlich, dass ich meine Diagnose einen Tag später bekomme. Es war aber dann doch einen Tag früher da, die ganzen Ergebnisse. Und die war schon so aufgebracht, die hat auch angefangen zu weinen mit mir, weil das so schlimm war für die.
Oh, wow.
Weil ich 21 war, mhm. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ruf jetzt deine Eltern an, dann bespreche ich das auch nochmal mit denen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie hast du dich gefühlt, als du diese Diagnose bekommen hast? Vorher ging es dir gut. Ich meine, klar, du hattest Blut im Stuhl, das ist nicht normal, aber das kommt ja schon mal vor dann eben auch. Aber als die Ärztin dann eben dir diese Diagnose mitgeteilt hat?
So körperlich habe ich mich wie immer gefühlt, ja. Aber ich habe mich psychisch einfach so krank gefühlt. Mhm. Ich war ab dem Moment auch einfach krank. Also ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben, aber ja, ich war einfach wirklich krank. Ich habe nur noch zu Hause gelegen und habe mich auch elendig gefühlt, was halt wahrscheinlich nicht körperlich war, weil da hat sich ja noch nicht so viel geändert. Das war ja schon länger da.
Mhm.
Also das war ein langsam wachsender Tumor. Das heißt, ich habe den schon länger gehabt, aber psychisch gesehen war das schon krass, ich habe da auch viel abgebaut in dem Moment. Aber dann ging halt auch alles sehr schnell. Ich wurde schnell operiert, mein Port wurde dann schnell gesetzt. Und dann ging es eigentlich auch schon los mit der ersten Chemotherapie.
Wow.
Und das war mit die schlimmste. Also ich hatte da am meisten die Nebenwirkungen bekommen.
Hm. Kannst du uns mal erklären, wie so eine Chemotherapie da ablief? Ist das gleich wie jetzt zum Beispiel bei, also ich kann ja nur vom Brustkrebs sprechen, aber natürlich
ja.
Weiß ich auch durch viele andere Podcast-Gespräche, dass es eben auch viele, viele andere Chemotherapien gibt, aber es ist ja auch immer unterschiedlich.
Ja, also klar, am Anfang habe ich erstmal so einen kleinen Beutel bekommen, mit Kochsalz, dass der Port halt durchgespült
ja.
wurde. Dann, oh Gott, das ist, ich glaube, so eine Säure kam, also Folinsäure kam dann erstmal da durch.
Hm.
Dann kamen meine jetzigen auch Antikörper, die kamen immer vor der Chemo. Und dann kam halt mein Hauptbeutel, die Chemo. Die lief dann, ich glaube, 1,5 Stunden durch, ganz langsam. Und dann danach wurde auch wieder mit Kochsalz gespült.
Mhm.
Und so lief das alle 2 Wochen.
Okay.
Aber ich habe dann auch noch eine Pumpe mit nach Hause bekommen. Das heißt, ich hatte so eine Bauchtasche und da war es so wie eine Nuckflasche, so eine Kindernuckelflasche
ja.
und da war so ein Ballon drin und der hat sich dann von selbst geleert.
Oh, okay.
Für 2 Tage noch.
Ja. Warum musste man
ja.
das machen?
Damit die Wirkung halt richtig kommt, als richtig einsetzt in meinem Körper.
Okay. Und die musstest du auch nachts tragen?
Genau,
mhm.
ja.
Oh, krass.
Mhm. Ich durfte halt nichts Kaltes anfassen oder trinken, essen. Sobald ich irgendwas Kaltes angefasst habe oder getrunken habe, wurde es direkt taub. Und das wurde mir aber bei den ersten paar Malen gar nicht gesagt. Ich habe dann irgendwann meine Onkologin gefragt, ja warum, wenn ich meine Hände wasche, warum wird das taub? Ich spüre dann irgendwann nichts mehr. Und dann, ja, nee, das dürfen sie auf gar keinen Fall. Aber das kann ich ja vorher nicht riechen, ja, klar, sag ich mal, wenn meine Ärzte mich nicht richtig aufklären.
Ja, natürlich. Ja.
Ja.
Und wie hast du die erste Chemotherapie vertragen? Du sagtest, das war mit die schlimmste.
Ja, die war ja stationär. Das war 100% von der Wirkung. Und also die habe ich absolut nicht vertragen. Das heißt, die kam, die wurde reingemacht, dieser Hauptbeutel an meiner Chemo. Und ich glaube, eine halbe Stunde später habe ich dann eine Schwester gerufen, weil mir wurde schlecht. Und ich weiß ja am besten, ich kenne ja meinen Körper und ich weiß, mir wird schlecht, ich muss mich übergeben.
Ja, klar.
Und da kam dann die Schwester rein und meinte so, nee, leg dich einfach hin und schlaf. Und ich so, ich kann, es geht nicht, ja. Dann habe ich mich mehrmals übergeben, habe auch Durchfall bekommen. Und ja, also das war krass halt auch für mich. Aber auch später hat sich dann meine ganze Schleimhaut entzündet, die ist aufgegangen. Ich habe einen Pilz bekommen auf der Zunge. Ja, auch die ganze Darmflora war wund. Also das hat man auch gemerkt, da war jedes Essen eine reinste Qual. Ich habe auch tatsächlich nach meiner ersten OP 20 Kilo verloren.
Boah, Wahnsinn. Unglaublich. Und du wurdest operiert und dann konnte der Tumor entnommen werden. Also wusstest du vorher schon, dass du auch Metastasen hast oder kam das erst später?
Nee, das war schon bei der Erstdiagnose direkt
klar.
Ich habe 9 Metastasen in meiner Leber. Mir wurden bei der ersten OP 40 cm Darm entfernt und die ganzen Metastasen wurden, ich weiß nicht mehr, wie dieser Fachbegriff heißt, aber ich habe unterm MRT gelegen und die haben die so verödet.
Ja, okay,
ja. Mhm. Ja, und genau, nach der OP hatte ich dann aber immer so Ohnmachtsanfälle. Und das haben die Ärzte in der Mainzer Uniklinik gar nicht so richtig gesehen. Ich wurde halt nie ohnmächtig vor denen. Dann kam aber Gott sei Dank irgendwann der Oberarzt und hat halt mit meinen Eltern gesprochen. Und in dem Moment bin ich dann auch ohnmächtig nochmal geworden. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass sich meine ganzen Gedärme verklebt haben und ich direkt notoperiert werden musste, weil mein Darm hat sich dadurch auch verschlossen. Und ja, es hätte ja halt was absterben können, auch in dem Moment. Ja.
Ohne Worte, Wahnsinn.
Ja, ja.
Okay, und dann nimm uns ein bisschen mit, dann hattest du die ersten Chemotherapien und wie schnell ging es dann, bis du operiert worden bist?
Also ich hatte 4 Sitzungen, immer alle 2 Wochen und dann wurde ich operiert und dann hatte ich, glaube ich, so 1 bis 2 Wochen Pause auch nach der OP und dann hatte ich wieder 4 Wochen Chemo. Und dann sah halt alles gut aus. Und dann war ich erstmal in der Reha in Bad Oeynhausen. In Bad Oeynhausen, ja. Und das war die tollste Erfahrung in meinem Leben.
Oh, wie schön.
Ja,
meine
und,
Heimat.
Aber ja, genau, das habe ich gesehen. Aber dort habe ich dann auch irgendwann schon gemerkt, oh hey, meine Leber tut wieder weh. Und dann haben meine ganzen Freunde da gesagt, ja, du machst hier so viel Sport, das ist dein Körper einfach nicht, das kennt er nicht. Ne? Aber ich wusste so innerlich, nee, hier stimmt was ganz und gar nicht. Genau. Und dann kam ich halt nach Hause und es wurde wieder ein MRT gemacht und ein CT. Und als ich dann an dem Tag mit meinem Papa dort war und auf die Ergebnisse gewartet habe, meinte ich nur vorher schon so, ja Papa, wir kommen hier nicht mit guten Ergebnissen raus. Und er war halt total sauer, und meinte so, das will ich nicht hören und hör auf. Aber ich hatte halt recht, nämlich dann hatte ich wieder 3 neue Metastasen.
Wow. Ja. Und das war jetzt 2020, das Rezidiv in
genau.
der Leber, richtig?
Okay. Ja, ja.
Mhm. Seitdem ist ja einiges an Zeit vergangen. Wie ist das denn, also als du 2020 das Rezidiv in der Leber bekommen hast, wie erging es dir dann überhaupt erstmal vorher gesundheitlich? Weil du hast ja erzählt, du warst in der Reha-Klinik, somit warst du ja in der Zeit auch nicht am Arbeiten. Und ist es dann so, dass die Wiedereingliederung dann so stattgefunden hat oder war das noch vorher alles?
Das war noch alles vorher. Also es war schon, ich wollte das schon planen, wieder arbeiten zu gehen, weil ich dachte so, ja, jetzt ist alles vorbei, dir geht's so langsam besser. Wenn ich aus der Reha komme, dann geht's los. Aber nee. Dann, das ging dann ja auch nicht vorher nicht, das konnte ich körperlich und psychisch nicht und dann halt klar mit einem Rezidiv ja sowieso nicht.
Ja, na klar.
Ja, aber so naiv, wie ich war, als ich meine Erstdiagnose bekommen habe, habe ich erstmal zu meinen Arbeitskollegen gemeint, ja, Mitte nächsten Jahres, ich bin dann wieder bei euch. Weil, also, ich wusste ja auch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste ja gar nicht, was das mit mir macht und ja.
Ja, klar. Was hat das denn mit dir gemacht?
Ja, also, was hat es mit mir gemacht? Ich bin halt komplett anderer Mensch geworden. Ich sehe Dinge ganz anders. Auch wie ich ja gesagt habe, ich war ja so eine Partymaus. Das brauche ich halt absolut gar nicht mehr. Ich schätze andere Dinge viel mehr. So, wenn ich jetzt mit meinem Partner und seinen oder unseren Freunden so Spieleabende mache mit einfach Brettspiele, so richtig oldschool. Das gefällt mir richtig gut. Ja, oder auch, ich habe viele Freunde verloren. Bin ich ganz ehrlich, eigentlich fast alle.
Was?
Ja, weil ich zu uncool war oder nicht mehr in der Lage war, feiern zu gehen.
Wow.
Und das hat mir halt auch zugesetzt. Also natürlich. das war noch mit das Schlimmste. Dieses zu wissen, okay, ich gehöre jetzt irgendwie nicht mehr dazu, zu dieser Clique. Ich werde ausgegrenzt wegen meiner Erkrankung. Was ich total, also das habe ich auch gar nicht nachvollziehen können und heute noch nicht. Ich habe den immer noch nicht verziehen, weil irgendwie finde ich das, da gibt es auch keinen Grund, den nochmal zu verzeihen. Weil wenn die jetzt, also in dieser schweren Zeit für mich nicht da sein konnten.
Waren es auch nicht die richtigen.
Ja. Ja.
Okay.
Und also wenn es halt auch nur für ein paar Stunden gewesen wären, mal in einer Woche für Fernseh gucken oder quatschen, ist ja egal, Hauptsache man hat jemand.
Ja, ja klar, ja. Natürlich. Wie war das denn also für dich als Familie? Gab es dieses Thema Krebs bei euch in der Familie oder warst du jetzt die Erste, die an Darmkrebs erkrankt ist?
Also an Darmkrebs selbst, ja. Meine Mama ist, ich weiß gar nicht, 2003 an Brustkrebs gestorben.
Ach Mensch.
Und ja, also ich habe schon immer gedacht, das hört sich jetzt komisch an, aber dass ich auch irgendwie Krebs bekommen würde, alleine weil es bei ihr ja hormonell auch war. Und mein Opa ist an Speisenröhrenkrebs gestorben. Also Krebs ist schon ein Thema in unserer, genau, in unserer Familie. Aber dass es mich halt so früh trifft oder generell trifft, habe ich halt nicht wirklich erwartet, beziehungsweise erst im Alter, also viel, viel später.
Wie war das denn? Also ich kann mich jetzt da ein bisschen daran zurückerinnern und versuche mich gerade so ein bisschen in die Lage von deinem Vater zu versetzen, weil ich meine, ich hatte jetzt nicht die Diagnose Darmkrebs und ich habe auch keine Metastasen oder so, aber ich weiß ja selber, wie es ist, seine Mutter sehr früh zu verlieren, eben und auch an der gleichen Diagnose, nämlich Brustkrebs. Und ich weiß ja, wie es ist, dass dein Vater ja auch erst seine Frau verloren hat und dass dann eben einige Jahre später dann seine geliebte Tochter dann eben auch an Krebs erkrankt ist. Wie hast du das empfunden, wie das für ihn war vor allem?
Ganz schlimm. Also das hat den richtig fertig gemacht. Und zwar, also das war halt auch so ein Thema. Als ich meine Diagnose bekommen habe an dem Tag, war das noch umso schwerer, meinen Papa anzurufen und zu sagen, hallo, ich habe Krebs. Ja, also so habe ich das natürlich nicht gesagt, aber es ist ja nur... Ja, und er war dann auch in Therapie deswegen.
Sehr gut.
Weil, er konnte auch nicht mehr schlafen und... hat dann auch die Arbeit gekündigt, weil er das nicht mehr konnte. Er hatte zwei Jobs, hat dann seinen Hauptjob gekündigt, auch deswegen, auch dass er halt Zeit für mich hat. Und das war schon sehr schwer, auch für ihn. Auch wenn er es jetzt nicht so direkt zeigen wollte. Klar, für mich auch nicht.
Ja, klar.
Und ich habe mich auch erstmal versteckt, als ich meine Haare verloren habe. Bei der ersten Chemo, aber nicht, weil ich mich so geschämt habe, sondern zum Schutz vor ihm.
Ja, genau. Okay. Thema Haare verlieren. Wie war das für dich als junge Frau dann eben auch, die vorher super gerne Party gemacht hat, die feiern gegangen ist und wo wahrscheinlich dann auch Make-up-Haare dann eben auch eine große Rolle gespielt haben? Und dann seine Haare zu verlieren.
Ja, also ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, als es passiert ist. Und zwar, ich bin aufgewacht und habe nur auf mein Kopfkissen geguckt und es war halt komplett voll mit Haaren. Und dann dachte ich so, okay, let's go. Jetzt, today is the day. Also heute werde ich die verlieren. Aber dieser Punkt, die abzurasieren, war nicht so schlimm für mich.
Wow.
Es war eher schlimmer, meine Haare zu kämmen und zu sehen, wie voll das Waschbecken wurde mit immer mehr Haaren und es hört gar nicht mehr auf. Und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, mach's jetzt, rasier sie ab, dann haben wir Ruhe. Und ich habe mir dann auch eine Perücke gekauft, weil ich war der Meinung, ich packe das nicht ohne Perücke so psychisch oder ich würde mich überhaupt nicht wohlfühlen mit einer Glatze. Ich hatte die Perücke vielleicht einmal an und ich habe mich so wohl gefühlt mit meiner Glatze, so
cool.
Weiblich und so. Also ich habe dann auch Bilder gemacht von mir mit meiner Glatze und das sieht man halt auch einfach wie glücklich, also was heißt glücklich, wie doch, wie ich war in dem Moment einfach glücklich.
Ja, genau. Ist auch völlig
einfach glücklich.
Ja.
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 Oh. Ja, also schön. Ich bin dann immer nur mit Stirnband oder sowas rumgelaufen. Es war
toll. Wahnsinn. Ja. Hattest du damals schon deinen jetzigen Freund oder kam der erst später?
Nee, der kam jetzt erst später.
Okay. Gut, ja. Wahnsinn. Wie ist es für dich dann eben, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie lange hat es gedauert, bis du wieder angefangen hast zu arbeiten? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt diese Diagnose durchlese, 2019 Darmkrebs, 2020 Rezidiv in der Leber, dann ist es ja oftmals sehr gar nicht an Arbeit in irgendeiner Art und Weise zu denken. Wolltest du das von dir aus oder wie war das?
Nochmal arbeiten zu gehen, das war zum Teil von mir, aber ich habe mich auch innerlich unter Druck gesetzt gefühlt von, was heißt von meinen Eltern, aber auch generell von mir selbst. Ich bin ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal angefangen halt 2 Stunden, halt klar, die klassische Eingliederung.
Ja, genau.
Hm. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, ich schaffe das Vollzeit. Und wie gesagt, bis heute arbeite ich ja auch wieder Vollzeit.
Crazy, wie geht das?
Ich weiß es wirklich auch nicht. Aber jetzt so langsam merke ich so, okay, vielleicht habe ich mich dann doch überschätzt. Ich weiß nicht, ob ich auch zu früh angefangen habe, wieder zu arbeiten. Ich war noch nicht lange fertig mit meiner Behandlung oder generell nach der OP.
Okay, wann sprechen wir denn, von welchem Zeitpunkt?
Ich glaube, also 20 hatte ich ja wieder dann Mitte ist den Rezidiv. Ich glaube, ich habe Mitte oder Anfang, Mitte 21 schon wieder angefangen zu arbeiten.
Respekt, also Wahnsinn. Konntest du das denn von der körperlichen Seite her und auch eben von der Belastung her? Also warst du wirklich fit?
Zum Teil. Okay. Die Wiedereingliederung war perfekt. So die Stunden habe ich geschafft. Und ich wusste halt auch dann, ja, ab da ist Schluss, ich muss nicht mehr länger arbeiten, ich kann dann einfach nach Hause gehen. Mhm. Aber jetzt, wenn ich wieder voll arbeite, klar, dann kommen auch wieder länger arbeiten, also Überstunden dazu, was ich ja theoretisch nicht machen müsste mit meiner Vorerkrankung, aber kommt halt auch nicht so cool gegenüber dem Chef oder den anderen, die da arbeiten, wenn ich dann immer sage, ich bin hier raus, ich habe so und so meine Zeit, obwohl es ja mein gutes Recht theoretisch wäre.
Ja.
Aber.
Ja, klar. Bist du noch bei dem gleichen Arbeitgeber, wo du damals warst?
Nee. Okay. Nee. Und zwar, weil das war psychisch so belastend für mich, diese ganze Zeit dort, von der Arbeitszeit, von der Atmosphäre, wie der Chef zu einem war. Also ich wurde halt nach meiner Wiedereingliederung wieder gepackt und so, als wäre ich nie krank gewesen.
Boah, krass.
Ja, und das hab ich dann so gesagt, nee, das kann ich nicht. Richtig, kann und will ich nicht. Ja. Das ist nicht das richtige Umfeld hier.
Ja, klar.
Genau.
Wahnsinn. Dann hattest du aber den Mut auch zu kündigen und dann eben woanders anzufangen.
Ja, genau. Nämlich eine Arbeitskollegin ist dann auch gegangen und die haben dann dort noch gesucht in der anderen Praxis und ich habe gedacht, no risk, no fun, ich habe nichts zu verlieren. Mhm. Ja, und jetzt bin ich da seit einem Jahr.
Mhm.
Ja,
okay.
Genau. Super. Und die sind halt auch sehr verständnisvoll dort.
Ach, schön, perfekt. Gibt es denn noch irgendwelche Nebenwirkungen, die du jetzt hast seit den Diagnosen?
Seit der Diagnose? Nee, es geht. Also ich muss sagen, ich habe weniger Bauchschmerzen als vorher, Gott sei Dank. Klar, jetzt von der Chemo habe ich immer noch so ein Chemo-Brain, wie man das nennt.
Das ist auch noch nach 5 Jahren so.
Ja, also das ist wirklich noch was mich belastet ab und zu.
Ja.
Und halt von meiner jetzigen Therapie habe ich noch sehr viele Nebenwirkungen.
Von der Antikörpertherapie?
Mhm, okay. Genau. Also alles entzündet sich an meinen Fingern, wie du siehst.
Und
genau, und meine Zehen auch. Die wurden jetzt schon mehrmals operiert.
Ach,
und
okay.
Ja.
Also das sind Nachwirkungen von der Antikörpertherapie oder von der Chemotherapie?
Also wahrscheinlich so ein Mischmasch aus beidem.
Ja. Weil das hört man ja auch öfters von den Chemotherapien, deswegen werden oftmals dann ja auch die Füße so eingepackt in so Kühlpacks dann eben bei den Chemos, damit das eben nicht passiert, dass eben die Nägel irgendwie angegriffen werden, dann eben die Fingernägel oder die Fußnägel unter anderem.
Ja, genau, so kenne ich das halt auch, aber wie gesagt, ich durfte ja absolut nichts Kaltes anfassen.
Das hast du gesagt, ja, ja.
Aber mir wurde dann auch nichts Warmes gegeben oder irgendwie andere Methoden. Ja, es ging vorbei, sag ich mal. Augen zu und durch. Also es hört sich jetzt doof an, aber in dem Moment hatte ich keine andere Wahl. So, ich war ja hilflos. Meine Eltern konnten mir nicht helfen. Die wussten es ja nicht wirklich. meine Onko-Mädels, also die Schwestern dort, die haben mir schon ab und zu mal Tipps gegeben, aber im Endeffekt wusste auch nicht wirklich jemand, wie sie mir so groß helfen konnten dadurch.
Also würdest du sagen, dass du dich so ein bisschen alleine gefühlt hast, dass du gar nicht so wusstest, dass sie dir in dem Sinne gar nicht so richtig helfen konnten, beziehungsweise Tipps geben konnten? Hättest du es gerne anders gehabt?
Zum Teil, auf jeden Fall. Ja, also klar, ich habe schon Tipps gegen Übelkeit bekommen oder was ich essen kann, wenn es mir, wenn ich nicht gut kauen konnte, aber auch gerade in dem mit den Fingern, ja, unter meinen Fingernägeln waren riesige Eiterblasen. Und so, genau. Also ich habe ja Tipps gegen Übelkeit bekommen von einer Schwester aus Mainz, aus der Uniklinik. Oder ich habe ein Kochbuch bekommen, zwar auch, was ich dann essen könnte, was ich gut vertragen würde, aber so generell so eine gute Aufklärung. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch mental nicht in der Lage war dazu, das alles so aufzunehmen, aber manchmal habe ich mich schon sehr einsam gefühlt, also hilflos. Ja. Und auch im Moment, auch mit meiner jetzigen Therapie, fühle ich mich manchmal nicht so richtig aufgeklärt oder ernst genommen, wenn ich sage, hier stimmt irgendwas nicht oder kann ich nicht noch eine Zweitmeinung bekommen, weil ich will wissen, wie das jetzt weitergeht. Macht das noch Sinn, weiter die Therapie zu machen, auch mit den ganzen Nebenwirkungen, die ich halt jetzt habe. Aber da bekomme ich halt immer nur gesagt, ja, Frau Haag, Sie stehen halt nicht in einem Lehrbuch. Ja, das weiß ich halt auch, aber ich hätte trotzdem gerne Antworten auf meine Fragen.
Absolut, natürlich, ist ja auch völlig gerechtfertigt und nicht, vielleicht hört ja der ein oder andere ja auch diesen Podcast und denkt sich, hey, ich habe ja auch schon die Diagnose Darmkrebs gehabt und ich kann dir da eben jetzt ein bisschen helfen. Wie ist es über Instagram? Hast du das direkt öffentlich gemacht oder hat das erstmal ein bisschen gedauert?
Also theoretisch, ich wollte einen Blog machen. Mhm. Ich dachte so, ja, jetzt, ich nehme alle meine Leute mit, mache das zu einem großen Ding, damit ich halt anderen Leuten auch helfen kann.
Ja.
Aber ich hab das nie geschafft. Bin ich ehrlich, ich konnte das nicht körperlich. Mhm. Ich war auch nie in der Lage, Sachen aufzuschreiben. Ich könnte ein Buch schreiben, bestimmt alles.
Kannst du noch in 20 Jahren machen.
Nicht nur wegen meiner Erkrankung, sondern was man alles so im Krankenhaus erlebt, mit seinen Nachbarn und also was da alles eigentlich so abgeht. Aber ich wollte es wirklich mal machen, aber bis jetzt habe ich es nie so geschafft.
Ist völlig in Ordnung.
Aber deswegen bin ich halt auch wirklich dankbar. Meine Geschichte wurde ja auch schon zum Teil bei Pathly erzählt, also denen habe ich das geschickt. Da wurdest du bestimmt auch aufmerksam auf mich.
Also ein herzliches Dankeschön an Pathly. Da hole ich mir oft ganz tolle Menschen her.
Genau, und umso dankbarer bin ich auch jetzt. Also es ist wirklich eine Ehre für mich, auch mal einen Podcast zu machen. Habe ich nie in Erwägung eigentlich gezogen, sowas zu machen, aber ich finde es schön und auch wichtig.
Dankeschön.
Ja.
Ja, und ich finde es total wichtig, dass du eben über dieses Thema sprichst, weil du bist so, so jung und mit diesem Alter eben Darmkrebs zu haben. Und ich glaube, dass es aber auch bestimmt ganz viele da draußen gibt bei Instagram dann eben auch, die eben auch in so jungen Jahren eben die Diagnose Darmkrebs bekommen haben. Hast du schon Nachrichten deswegen bekommen, die eben in der gleichen Situation sind oder die eben auch schon das Thema selber hatten, also dass sie eben auch die Diagnose hatten, Darmkrebs?
Eigentlich weniger.
Okay.
Nee. Mhm. Aber ich habe auch in der Zeit generell wenig Leute mit Darmkrebs kennengelernt, mit denen ich mich jetzt so richtig austauschen konnte, aber ja, ich denke, das vielleicht kommt es noch, wenn nicht, ist auch okay. Aber immer wenn ich das irgendwo mitbekomme, dann schreibe ich auch manchmal die Leute an und biete, also was heißt meine Hilfe, eigentlich nicht, sondern eher ein offenes Ohr.
Genau, ist ja wie Hilfe.
Falls sie das möchten. Ja, genau. Ja. Genau. Mhm. weil das hat mir auch manchmal gefehlt. So Leute, die in meiner Situation stecken, die das nachempfinden können, weil meine Eltern oder auch meine Freunde, die meinten so, ja, ich kann das verstehen. Nee. Nein. Nee, ihr könnt das nicht verstehen und das ist auch, ich weiß, ihr meint das nur lieb. Natürlich. Und ist auch nicht böse Nein, gemeint, aber ihr könnt das absolut nicht nachvollziehen. Ich könnte jetzt auch nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst mit deinem Brustkrebs, weil das immer wieder eine andere Erkrankung ist, aber trotzdem zum Teil ja auch schon. Ja,
genau.
Ja. Ja. Aber ja, ich habe trotzdem tolle Leute kennengelernt in der Reha. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, so eine junge, also wenn man so jung ist, eine junge Reha zu suchen mit jungen Leuten. Ja. Ich glaube, das hilft auch sehr viel.
Natürlich. Also da bin ich
anstatt
bin ich auch ein Riesenfan von und ich würde auch immer wieder eine Reha empfehlen, definitiv auch eine Reha zu machen, wie wichtig das ist und vor allem auch, ich meine, gut, ich war ein bisschen älter, als ich die Diagnose bekommen habe, aber du warst eben sehr, sehr jung und dann eben auch eine Reha zu machen, wo eben so ein junges Publikum da ist und das ist, glaube ich, eben einzigartig in Deutschland, die Klinik Bad Oeynhausen, das ist einfach so,
ja.
Weil ich es immer wieder höre und immer wieder und ich finde es auch so, so schön, dann eben auch diese Menschen dort kennenzulernen und auch dann mit ihnen in Kontakt zu kommen und alles. Und deswegen finde ich das auch so, so wertvoll, gerade in eurem Alter, also gerade für junge Erwachsene eben auch, dass dieses Thema so, so wichtig ist, weil es eben auch ja nicht so häufig vorkommt, dass eben in so jungen Jahren eine Krebsdiagnose kommt. Und wenn man dann eben relativ alleine gelassen wird dann gar nicht weiß, hey, ich kann mich gar nicht mit jemandem austauschen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Diagnose ist, jetzt wie bei dir Darmkrebs, wenn wir jetzt vom Thema Brustkrebs sprechen, da gibt es natürlich super viele, die eben auch jünger sind, aber natürlich gibt es ja auch viele andere Krebsarten. Und da ist eben dieser Zusammenhalt auch unglaublich wichtig, dieser Austausch, diese Gemeinschaft, dann eben auch diese Community, dann auch selber was zu machen, aber eben auch zu wissen, hey, ich bin nicht alleine und es geht anderen dann eben auch so. Und dass man solche Menschen dann eben auch in der Reha kennenlernt oder eben jetzt auch vielleicht über Social Media unter anderem, über Instagram dann, ne?
Ja, richtig, richtig. Aber das ist schon erschreckend auch, wie viele es im Endeffekt dann doch gibt, auch an jungen Leuten. Das denkt man gar nicht. Richtig. Also das war so, wirklich so krass zu sehen, wie viel jede Woche da ankommt.
Ja, richtig, ja.
Ja,
ja, das ist auch so. Und wie gesagt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Krebs kennt heutzutage kein Alter mehr. Jeder kann an Krebs erkranken. Das ist es ja auch. Deswegen ist es so, so wichtig, eben auch über dieses Thema offen zu sprechen, mit ganz vielen Menschen drüber zu sprechen, das in die Gesellschaft eben auch mit reinzubringen, dann eben auch dort eben auch präsent zu sein und immer wieder auch sich neue Informationen zu holen, den Austausch, die Erfahrungen dann eben und immer wieder dieses Vernetzen, das ist so, so wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Aber mich würde noch total interessieren, liebe Christi, wie ist das denn? Musstest du jetzt deine Ernährung ändern oder hast du deine Ernährung geändert?
Ich musste halt in der Zeit, als ich den Tumor noch hatte, sehr aufpassen, jetzt, dass ich so Kraut, Kohl, so die Sachen auf gar keinen Fall essen darf. Und klar, halt mehr Obst, weniger Fleisch. Aber ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, habe ich es nicht viel geändert. Klar, mehr Obst. In der Zeit auf jeden Fall versucht, mehr zu essen, alles, was ging. Aber ansonsten, ich trinke viel mehr, das ist auch sehr wichtig, habe ich sehr vernachlässigt, früher auch, habe ich auch ziemlich Ärger bekommen immer, auch während der Chemo, aber nee, bin ich ehrlich, hätte ich vielleicht oder müsste ich vielleicht machen, aber habe ich nicht, nee.
Hat sich in deinem Leben noch etwas verändert? Du hast gesagt, diese Gewohnheiten haben sich verändert. Du bist eben nicht mehr so diese Partymaus, sondern jetzt eher so ein bisschen ruhiger geworden und liebst es, wenn du eben so Freundeabende machst, dann eben auch. Aber hast du dich auch in irgendeiner Art und Weise verändert? Hat der Krebs sich verändert?
Also ich bin glücklicher geworden.
Wow.
Außer halt jetzt, klar, ich habe auch meine Phasen, wo es halt nicht gut ist, sage ich jetzt mal so. Ich bin dankbarer geworden, weil der Krebs hat mir halt wirklich auch vieles ermöglicht. Also klar, ich habe gesehen, wer meine wahren Freunde sind, wer falsche Freunde sind. Ich habe gesehen, wie schnell es vorbei sein kann mit dem Leben. Ja, ich bin selbstbewusster geworden. Ich meine, ich bin mit einer Glatze frei da rumgelaufen, habe mich extrem gut gefühlt damit. Also das hat mir auch nochmal einen Push gegeben, auf jeden Fall. Ja, selbstbewusster auf jeden Fall. Ja.
So schön.
Offener, aber nicht immer. Also ich bin nicht so, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, direkt sehr offen. Aber mit dem Thema Krebs bin ich sehr offen. Also wenn mich da auch jemand fragen würde, hey, ja, kein Problem, das ist ein Thema, darüber könnte ich immer reden.
Ach, wie schön.
Ja.
Total schön. Ja, liebe Chrissy, wir kommen so langsam auch zum Ende des Gespräches und ich würde mich schon mal von dir verabschieden und ich danke dir, dass du da wirst. Ich wünsche dir von Herzen natürlich alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit, ganz viel Freude und mach genauso weiter und teile gerne deine Erfahrung dann eben auch weiter über Instagram, da hilfst du ganz, ganz vielen Menschen dann eben auch. Ich danke dir für den Mut, dass du hier warst, für die Zeit, die du uns geschenkt hast dann eben auch und ich würde mich schon mal verabschieden und ja, die letzten Minuten gehören jetzt dir, alles, was du jetzt der Community da draußen mitgeben möchtest, das kannst du jetzt von Herzen tun, in diesem Sinne. Alles Liebe.
Ja, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und auch wenn ihr da draußen denkt, dass es gerade eine sehr schwere Zeit ist, ihr schafft das. Ihr schafft das, auch wenn es wirklich nicht so aussieht, aber haltet einfach durch. Auch wenn es wirklich eine verdammt dunkle Zeit ist, aber es wird wieder heller.
Ihr Lieben, wenn das nicht die perfekten Abschlussworte waren von der lieben Chrissy, dann weiß ich es aber auch nicht, denn in jeder Dunkelheit kommt auch wieder das Licht, so wie sie es auch gesagt hat. Am Ende des Tunnels ist immer ein Licht zu sehen und deswegen hoffe ich sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt und diese inspirierende Geschichte von Chrissy gehört habt, die eben so jung an der Diagnose Darmkrebs erkrankt war mit 2019, wo sie dann eben die erste Diagnose hatte. Heutzutage ist sie 25 Jahre und dementsprechend hatte sie 2020 Rezidiv in der Leber und sitzt hier und ihr geht es gut. Sie arbeitet Vollzeit, sie hat eine Antikörpertherapie und ist so, so positiv und sagt eben auch, dass der Krebs auch ihr viele Dinge geschenkt hat, die sie vorher nicht kannte. Von einer Partymaus eben jetzt zu einer sehr inspirierenden, jungen, mutigen Frau. Ich kannte sie ja vorher nicht, ich kenne sie nur jetzt und dementsprechend schau gerne auch mal bei Chrissy auf dem Profil vorbei, schau bei Petly auf dem Profil vorbei und unterstütze von Herzen auch gerne die Organisation Petly, die ich ganz, ganz wichtig finde, eben dort alle Krebsgeschichten vorzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder zuhörst, wenn du Lust hast, mein Gast zu sein, indem du über dieses Thema Krebs sprichst, dann von Herzen gerne melde dich bei mir. Aber vergiss natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren, weiterzuleiten, weiterzuteilen, damit er noch viel, viel größer, viel bekannter wird. Denn wir müssen über dieses Thema Krebs sprechen. Jede einzelne Woche ist hier eine neue Folge. In diesem Sinne, ich bin raus und wünsche dir eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Alles Liebe, bleib gesund und bis nächste Woche und ciao.
Hard times gonna break you down and